ARD Sounds.
Also auf der einen Seite habe ich halt total Hunger gerade und auf der anderen Seite bin ich auch so nervös noch, dass ich schon fast wieder nichts runterkriege, so als würde mein Hals hinten zumachen.
Wie lange ist es her, dass du so roh eine Banane gegessen hast?
Ich glaube, ich habe noch nie eine Banane roh gegessen.
In den letzten Jahren hat sich die Zahl der Frauen und Mädchen, die wegen einer Essstörung im Krankenhaus behandelt wurden, verdoppelt. Davon sind besonders junge Frauen betroffen. Und um Essstörungen geht es auch in der heutigen Folge. Genauer gesagt darum, wie belastend Essen eigentlich sein kann. Y-Kollektiv-Reporter Leon Hüttel hat so eine Essstörung recherchiert, von der viele vermutlich noch nie gehört haben und ich ehrlicherweise bis dato auch nicht. AFID. Dafür hat er zwei junge Frauen getroffen, für die selbst die alltäglichsten Lebensmittel zu einer krassen Herausforderung werden. Eine davon ist Alia, die haben wir gerade schon gehört. Sie hat einfach noch nie eine Banane roh gegessen. Ich bin Annika Prigge und das hier ist der Y-Kollektiv-Podcast für ARD Sounds. In jeder Folge bringen die Y-Reporterinnen und Reporter eine neue Geschichte mit zu mir ins Studio. Und noch ein kleiner Hinweis vorab. Falls euch das Thema Essstörung belastet, schaut mal in unsere Shownotes, da haben wir euch Hilfsangebote verlinkt. Aber jetzt geht's erstmal los. Heute bei mir im Studio Leon Hüttel. Welcome.
Hello.
Vor dieser Folge habe ich ehrlich gesagt noch nie was von AFID gehört, aber ich kannte an der Uni eine Person, die kein einziges Obst oder Gemüse gegessen hat, weil sie sich halt so krass geekelt hat. Wir hatten dafür damals aber einfach keinen Namen.
Mhm. Also ich kannte AFID auch noch gar nicht, bis ich eben auf dieses Video auf TikTok gestoßen bin.
Ich bin jetzt gerade 42 Jahre alt geworden und ich mag ungefähr 15 Lebensmittel.
Insgesamt 15 Lebensmittel?
Ja.
Oh, das ist wirklich super wenig.
Ey, das war auch mein erster Gedanke. Und ich meine, so Picky Eater kennt man ja irgendwie auch aus seinem Umfeld.
Ja, komplett.
Also Leute, die einfach super wählerisch sind, was Essen angeht. Aber nach diesem Video vom Creator namens Pippo bin ich so komplett ins Rabbit Hole abgetaucht. Und ich habe gemerkt, ey, es geht super vielen Leuten so. Und das hat nichts mit Picky Eating zu tun. Betroffene empfinden ein enormes Hindernis, bestimmte Dinge zu essen. Mhm. Eine ernsthafte Erkrankung, die sich Avoidant Restrictive Food Intake Disorder nennt. Kurz gesagt AFID.
So geht's ja auch Alia, die wir gerade schon gehört haben, ne?
Genau. Und durch die Essstörung kann sie und Betroffene, zum Beispiel aus Angst, extrem eingeschränkt nur essen. Und das kann sich in der Menge oder in der Vielfalt vom Essen zeigen. Alias Endgegner ist zum Beispiel Obst und manches Gemüse. Das isst sie quasi gar nicht. Also zum Beispiel eine rohe Tomate hat sie noch nie gegessen.
Oh, was ist, wenn mir davon schlecht wird? Oder die Konsistenz, die sieht irgendwie eklig aus. Was, wenn mir davon komisch wird? Auch wenn mir völlig bewusst ist, dass ich es ja jederzeit einfach ausspucken könnte. Also allein schon dieser Gedankengang vorher sorgt oft dafür, dass neue Lebensmittel gar nicht erst probiert werden.
Oh, ich stelle mir das so anstrengend vor.
Also bei dem, was ich mitbekommen habe, ist es das auch. Vor allem, weil die Lebensmittel, die Alia ohne Bedenken essen kann, oft eher ungesund sind. Zum Beispiel Tiefkühlnuggets.
Das soll sich ja jetzt aber heute quasi ändern, ne? Weil
ja.
Alia sich etwas zurückholen möchte, was für viele erstmal banal klingen mag.
Und zwar Spinat zu essen. Einer der ersten Schritte hin zu einer gesünderen Ernährung. Und dabei durfte ich sie begleiten.
Ich möchte einfach im Großen und Ganzen ein Stück normaler werden.
Normaler werden. Mit diesem Wunsch ist Alia ja nicht alleine.
Ja, es gibt so viele Menschen, die oft auch erst Jahre später erfahren, dass sie AFID haben. Also wollte ich wissen, warum diese Essstörung noch so unbekannt ist. Und vor allem, schafft es Alia, ein Stück weit ihre Angst zu überwinden?
Für Alias Versuch, Spinat zu essen, hast du sie in der Nähe von Hannover besucht.
Yes, und bisher habe ich bei Hannover immer an City Life gedacht.
Ich noch nie, ehrlich gesagt.
Ich komme halt vom Dorf, deswegen. Alia wohnt aber wirklich super abgelegen, also inmitten von Feldern, in ihrer ersten eigenen Wohnung. Einer kleinen Dachgeschosswohnung und vor der habe ich sie direkt gespottet. Hallo! Wow, ist das schön hier, ganz idyllisch.
Ja, es ist sehr ruhig. 200 Einwohner gibt es hier nur.
Krass, ja, schön dich kennenzulernen. Hallo, ich mache immer so, ich bin Leon.
Das klingt richtig nett. Wie kann ich mir Alia vorstellen? Kannst du sie mal beschreiben?
Sie ist 21 und hat lange braune Haare, aber eigentlich ist mir direkt ihr Tattoo am Oberarm aufgefallen. So ein kleiner Roboter von einem Videospiel. Alia zockt nämlich gerne. Das Ding ist, auf mich wirkt sie direkt super sympathisch, weil sie mich noch auf der Straße in Hauslatschen begrüßt hat.
Natürlich.
Und von hier sind wir dann auch direkt rein in ihre Wohnung. Okay, dann sind wir jetzt hier schon direkt in deiner Küche, wenn man reinkommt in deine Wohnung.
Richtig, genau. Ja, die Küche ist quasi das Erste, was man sieht, wenn man hier reinkommt.
Vielleicht lass uns noch mal direkt hier an deinen Esstisch setzen. Ich finde das halt so, wenn ich mich jetzt an so einen Esstisch setze, ich habe da direkt gute Memories dran. Ich verbinde das irgendwie mit einer guten Zeit, mit Freunden, mit leckerem Essen. Wie sieht das so bei dir aus?
Da muss ich leider sagen, eher weniger. Aber gerade wenn es so in die Kindheit zurückgeht, dann habe ich oft leider doch eher schlechte Erinnerungen.
Das finde ich total krass, weil ich merke direkt, dass ich an den Esstisch meiner Eltern denke. Und das war so das Zentrum unseres Familienlebens. Und das, ja, das ist mir einfach so positiv in Erinnerung. Hat sie dir erzählt, was für schlechte Erfahrungen sie gemacht hat?
Ja, und da gibt's eine Menge. Also so zum Beispiel Familienfeiern oder generell Essen mit Freunden. Das waren echt Situationen, die einfach Horror für Aliyah waren. Und ich war ehrlich gesagt richtig geschockt, als ich gehört habe, wie viele traumatische Stories Aliyah mit dem Thema Essen verbindet. Aber eine ist ganz besonders hängen geblieben.
Das war dieser eine Tag, da gab's Linsensuppe.
Aliyah geht ja noch in die Kita, ist also so 4 oder 5. Sie und ihre Freunde spielen drin. Dann gibt's Mittagessen an so einem kleinen Esstisch in der Kita, wo alle zusammensitzen.
Da gab es diese Suppe und ich wollte es natürlich nicht essen.
Alleine so der Anblick vom braunen Matsch in der weißen Schüssel löst in ihr extreme Ablehnung aus.
Ich finde, Linsensuppe sieht ultra eklig aus. Also ich traue mich da überhaupt nicht ran. Ich habe gar keine Ambition, es auch irgendwann mal zu testen, weil ich sage, okay, das ist für mich einfach auch uninteressant dann.
Die Suppe wurde in so diesem typischen Kantinengeschirr serviert.
Ehrlicherweise, ich muss ihr recht geben, also ich glaube, du könntest Linsensuppe im schönsten Teller servieren. Das würde nie richtig ästhetisch aussehen.
Fair. Aliyah erinnert sich noch daran, dass es laut ist. Alle essen munter vor sich hin, kratzen so mit ihren Löffeln in diesen Schalen rum.
Oh Gott, ja.
Nur sie hat ihren Löffel noch nicht angerührt.
Und dann hat meine Erzieherin gesagt, dann bleibst du jetzt hier sitzen. Und dann ging die Zeit rum und ich saß da. Ich habe die Kinder um mich herum gesehen, wie die weiter spielen durften und Spaß hatten.
Oh nee, und sie musste dann jetzt einfach so sitzen bleiben?
Ja, und zwar bis ihre Mutter sie nachmittags abgeholt hat.
Oh.
Und das waren einfach wirklich mehrere Stunden, die sie da alleine sitzen musste.
Boah, ist ja krass. Also ich muss sagen, ich kenne auch noch die Regel von früher von meinen Eltern.
Mhm.
Erst aufstehen, wenn der Teller leer ist. Aber das hört sich bei ihr ja super traumatisch an.
Ja, während andere Kinder in dem Alter sich vielleicht fragen, womit sie am nächsten Tag spielen können, fragt sich Aliyah,
was gibt es wohl am nächsten Tag zu essen? Aus Angst, dass ich eben wieder bis nachmittags dann am Tisch sitzen muss. Vielleicht ja so lange, bis sie es dann irgendwann geschafft haben, mich zu brechen, sage ich mal in Anführungsstrichen, bis ich es dann tatsächlich doch probiere. Und ich wusste für mich aber, das wird halt nicht passieren. Also für mich war das einfach, ich konnte es nicht nachvollziehen. Ich hatte einfach Angst und habe mich dementsprechend natürlich auch extrem unwohl gefühlt danach.
Boah, ich stelle mir das echt schlimm vor, weil sie das als Kind ja erstmal eh gar nicht checkt, was abgeht und dieses Gefühl ja gar nicht einordnen kann von, warum habe ich so eine Abwehr dagegen?
Ja, und das ging ja auch in der Schule weiter. Also sie hat mir zum Beispiel erzählt, dass sie in den Pausen oft zum Essen aufs Klo gegangen ist, weil sie sich einfach nicht getraut hat, vor anderen zu essen.
Oh, krass.
Und obwohl Aliyah anders als bei anderen Essstörungen eben nicht ihr Körperbild verändern wollte, hat das natürlich was mit ihrem Körper gemacht und sie war super dünn.
Auch einer der Gründe, warum ich in der Grundschule leider viel dann gemobbt worden bin. Also du konntest wirklich überall meine Knochen sehen und ich fand das ja selber nicht schön. Ich habe mich einfach vor vielen Dingen geekelt oder nicht getraut, sie zu essen.
Ja, alleine anhand ihrer Erzählung merkt man, wie viel Angst sie vor Essen hat, ne?
Und bei ihr ist es so, dass sie vor allem so Konsistenzen triggern.
Okay.
Ich meine, wenn man, keine Ahnung, eine Weintraube oder so hat, dann hat das ja eine bestimmte feste Konsistenz. Es können aber auch Dinge wie zum Beispiel der Geschmack, der Geruch oder schon die Farbe darüber entscheiden, ob was gegessen wird oder eben nicht.
Kommen wir nochmal zurück zu euch an den Esstisch.
Mhm.
Gibt es denn auch Lebensmittel, die Aliyah ohne Angst essen kann?
Ja, sogenannte Safe Foods, so sagt man das in der AFID-Community, das sind Lebensmittel, die sich für Betroffene erstmal sicher anfühlen. Darf ich auch einen Blick in die Kühltruhe?
Ja, natürlich.
Das fühlt sich so ein bisschen illegal an, dass ich jetzt direkt bei dir in der Küche stehe und mal einfach durch die Schränke gucke.
Alles
aber
gut.
Erzähl gern mal.
Brötchen, Chicken Nuggets, Mozzarella Sticks, wie ich schon meinte, wirklich diese hochverarbeiteten Sachen. Also das nimmt mir dann oft auch schon die Angst, dass mein Körper dann vielleicht irgendwie empfindlich drauf reagiert, auch wenn es vermutlich kompletter Schwachsinn ist. Also ich bin ja nicht doof.
Also ich finde das schon echt krass, weil auf den ersten Blick, jetzt ohne zu judgy zu sein, aber das ist ja wirklich nicht sehr gesund.
Nein.
Hast du denn dann da auch, sage ich mal, Mangelerscheinungen von, dadurch, dass eben dein Essverhalten so selektiv ist?
Sicherlich, das hat irgendwann mal dazu geführt, dass meine Knie zum Beispiel ein Stück unterentwickelt sind. Dann musste ich ständig zum Orthopäden und brauchte Einlagen. Aber natürlich auch im Alltag, dass die Haare spröde sind, dass die Haut leider nicht so schön ist, dass man abgeschlagen ist, müde, Kopfschmerzen. Also das sind alles so Faktoren, die da tagtäglich mit reinspielen und natürlich auch die Lebensqualität verschlechtern.
Und genau diese Lebensqualität möchte sich jetzt unter anderem durch ihren Selbstversuch wiederholen.
Durch den Spinat und die Bananen.
Ja, richtig.
Ich frage mich die ganze Zeit, weiß man eigentlich, woher AFID kommt? Also was ist die Ursache davon?
Nicht wirklich. Experten vermuten aber, dass zum Beispiel auch negative Erinnerungen an Essen eine Rolle spielen. Alia zum Beispiel hat sich mal an einem Stück Apfel verschluckt und seitdem kann sie kein Obst mehr essen. Dass dahinter aber AFID steckt, hat sie selbst erst Jahre später herausgefunden.
Und wie?
Also sie war mit 15 oder 16 bei ihrer Kinderärztin wegen Magen-Darm-Beschwerden. Und da ist dann aufgefallen, Alia ist nicht einfach picky, sie hat eine Essstörung.
Es war erstmal eine Riesenerleichterung tatsächlich. Das Ganze hatte erstmal einen Namen und vor allem hast du auch erstmalig dieses fast schon Gemeinschaftsgefühl. Du bist auch nicht kaputt oder weniger wert oder sonst irgendwas.
Ja, und auch endlich hat sie ja was zum Kontern, als sie gesagt wurde, sie sei picky, ne?
Ja, weil Picky-Eater mögen hier und da gewisse Lebensmittel nicht.
Ja.
Betroffene von AFID vermeiden aber teilweise komplette Gruppen von Lebensmitteln. Und dass das eine ernsthafte Erkrankung ist, musste Alia auch erstmal ihrer damaligen Therapeutin erklären. Die hat nämlich noch nie was von der Diagnose gehört.
Wie kann das sein?
Vermutlich, weil AFID erst seit 2022 offiziell als Krankheit im ICD-11 anerkannt ist. Das ist so ein internationales System der Weltgesundheitsorganisation, um zum Beispiel Krankheiten zu definieren und bessere Diagnosen geben zu können.
Weiß man denn, wie viele Menschen von AFID betroffen sind?
Bisherige Studien schätzen, dass so 2-5% der Jugendlichen AFID haben.
Ja.
Aber alleine schon durch meine Vorgespräche mit Betroffenen glaube ich, dass die Dunkelziffer viel höher ist.
Ja, bei so wenigen Infos kein Wunder, dass Familien von Betroffenen schnell überfordert sind mit der Situation, ne?
Aber kleiner Spoiler, für diese Folge habe ich auch jemanden getroffen, der genau das ändern möchte und hilft, AFID sichtbarer zu machen.
Vorgehen wir aber erst nochmal zu Alia. Ihr seid ja noch zusammen einkaufen gegangen, richtig?
Ja.
Typischerweise kommt ja am Anfang gleich auch hier so die Gemüse- und Obstabteilung, um die ich normalerweise wirklich einen großen Bogen mache.
Ich merke aber schon, du stehst jetzt hier auch schon so einen guten Meter Abstand davor. Also ja, ich habe schon das Gefühl, dass du schon so eine gewisse Distanz hast.
Es ist jetzt nicht so, dass ich mir sagen würde, oh, das sieht aber interessant aus. Das möchte ich unbedingt probieren. Ich weiß natürlich, dass es besser wäre für die Gesundheit. Und das ist das, was ich auch versuche, die ganze Zeit im Hinterkopf zu behalten. Diese kleine Challenge, die ich mir heute gesetzt habe, dient ja auch dazu, mich eben voranzubringen und mein Ziel, eben gesünder zu leben, auch näher zu kommen.
Boah, das klingt so spannend. Da wäre ich richtig gern dabei gewesen. Wonach habt ihr im Laden als erstes gegriffen?
Direkt nach einem ihrer Endgegner, den Bananen, um sie später in so einen Smoothie zu mixen. Und wir haben ja schon gehört, Alia hat noch nie vorher eine Banane gegessen.
Wie hast du sie denn beim Einkaufen wahrgenommen? Weil für mich klingt das aus ihrer Perspektive nach nicht nur einer kleinen, sondern einer richtig großen Challenge.
Voll, aber sie war echt überraschend locker. Ich finde, man hört es auch, wir sind noch so ein bisschen ja am Lachen fast schon. Bis wir dann aber so vor den Bananen standen. Und da dachte ich dann plötzlich, oh, jetzt entscheidet sie sich um. Ich finde zum Beispiel, die vorne hier sehen ganz gut aus.
Ja.
So 2 Stück.
Das reicht, denke ich, ne?
Ja?
Ja.
Was macht das denn jetzt mit dir, wenn ich die jetzt schon so in der Hand habe? Weil ich probiere das gerade noch besser zu verstehen, was so in deinem Kopf abgeht.
Also es wird jetzt auf jeden Fall schon realer, wenn wir das jetzt quasi gleich in den Einkaufskorb packen.
Mache ich jetzt mal direkt.
Ja,
ist das in Ordnung?
Bevor ich mich umentscheide.
Ja, man darf halt nicht vergessen, auch wenn das für Außenstehende wie uns alltäglich wirkt, ist das für sie einfach eine extreme Stresssituation.
Absolut. Und ich habe auch mit anderen AFID-Betroffenen gesprochen und die haben wirklich so eine panische Angst vor manchen Lebensmitteln, dass sie die ohne Handschuhe nicht mal berühren können.
Ah, okay.
Also, dass die Banane dann im Einkaufskorb war, war also schon mal ein krasser Step. Und danach sind wir erstmal wieder zu ihrem Lieblingsregal, also so zum Safe Food hingegangen, den Fertigprodukten. Und auch wenn sonst ihre Safe Foods hier stehen, gibt es immer noch Sachen, die sie einfach nicht kaufen kann.
Hier unten zum Beispiel, da sind Tomaten mit drin. Kämpft für mich nicht in Frage. Also ich esse Tomatensauce, gar keine Frage. Aber sobald da irgendwelche Stückchen drin sind oder so, kriege ich das Kotzen quasi.
Mit welchem Gefühl seid ihr nach eurem Einkauf an die Kasse gegangen?
Ich glaube, wir hatten beide überwiegend Hunger und waren gedanklich bei dem Spinat und den Bananen.
Ihr habt dann direkt losgelegt zu kochen.
Mit dem Einkauf ging es dann wieder zu Alia und statt Nuggets gibt's heute Kartoffeln mit Spinat. Ja, und wenn es gut läuft, eben noch die Bananen im Smoothie. Hier haben wir aber erstmal mit den Kartoffeln gestartet, bis eben der Spinat dran war. Ich rühre jetzt hier so ganz fröhlich fast schon durch diesen Spinat, weil ich gerade das noch gar nicht so realisieren kann, dass das für dich gerade einfach wirklich eine Stresssituation ist. Aber was, um das nochmal runterzubrechen, wäre das Worst-Case-Szenario?
Worst-Case wäre halt wirklich, ich sag mal, eine Panikattacke, also wirklich starke körperliche Anzeichen von Unruhe wie Zittern, Schwindel, Taubheitsgefühl. Das sind alles Symptome, die ich kenne, die mir wirklich nicht fremd sind, aber ich setze wirklich alles daran, dass es eben nicht so weit kommt.
Vielleicht an dieser Stelle einmal wichtig zu erwähnen, neben AFID hat Alia auch noch Emetophobie, also auch die Angst vor Erbrechen.
Das habe ich dir ja auch schon mal erzählt, Leon, ne? Mhm. Weil ich habe das tatsächlich auch und war deshalb auch in Therapie und ich kann mir das gerade so gut vorstellen, dass es echt eine angespannte Situation für sie ist, also dass es einfach richtig Stress auslöst.
Ja, weil das bedingt sich dann ja auch voll. Du hast auf der einen Seite Angst, was zu essen und auf der anderen Seite triggert dann eben noch so diese Angst, dass du dich dann übergeben musst.
Ja.
Und ich fand das von ihr halt richtig stark, dass ich so bei diesem Selbstversuch dabei sein durfte und dann auch noch mit Mikro.
Ja, heftig.
So ein paar Jahre früher wäre das wahrscheinlich noch nicht gegangen.
Vermutlich auch, weil sie selbst ja jahrelang auch gar nicht wusste, was AFID überhaupt ist, ne?
Safe. Und aus diesem Grund habe ich jemanden getroffen, der genau daran arbeitet, also AFID bekannter zu machen. Und diese Person ist Jessica.
Bevor wir gleich hören, wie Alias und deine Kochsession endet, wer ist Jessica?
Also Jessica ist 27 Jahre alt und hat auch AFID. Wir haben uns in Berlin auf einen Burger verabredet. Sie trägt goldenen Lidschatten und einen Jutebeutel von einem Tanzverein, in dem sie mittanzt.
Du starrst jetzt gerade auf die Anzeigentafel. Was spricht dich da jetzt an?
Genau, also bin gerade am Überlegen, wie viel Hunger habe ich, was möchte ich alles nehmen. Und ich glaube, da der Tag lang ist, werde ich jetzt für einen Double Burger gehen, also mit zwei Patties, um auch wirklich satt zu sein. Und bestelle alle Zwiebeln ab.
Klingt für mich erstmal von außen, als hätte sie ihre Essstörung eigentlich ganz gut im Griff.
Ja, den Eindruck hatte ich auch. Ihr ging es aber früher genauso wie Alia. Auch sie hat halt mega spät von AFID erfahren und als Betroffene kaum Infos gefunden. Und das hat sie so gestört, dass sie eine Entscheidung getroffen hat.
Da habe ich gedacht, okay, ich kann dann einfach versuchen, alles, was ich im Englischen an Informationen finde, quasi zu übersetzen und bereitzustellen für deutschsprachige Betroffene, dass sie endlich mal aufgeklärt werden können und nicht ja, ihr Leben lang im Dunkeln tappen müssen und halt genau wie ich auch sich immer fragen, was stimmt mit mir nicht.
Also hat sie online einen Verein gegründet und dort eine Art Forum geschaffen, in dem sich Betroffene austauschen können. Und genau dieser Verein ist mittlerweile für viele Betroffene eine erste offizielle Anlaufstelle geworden.
Boah, das finde ich richtig, richtig stark von ihr.
Ja, und bei einem dieser Meetings durfte ich sie nach unserem Burger begleiten. Und in diesen Meetings wurden so offizielle Leitlinien für AFID entwickelt. Das sollen basically Orientierungshilfen für zum Beispiel Ärztinnen oder Therapeutin werden, damit die erstmal checken, was AFID überhaupt ist. Und dadurch will man Betroffenen in der Zukunft auch bessere Behandlungsoptionen bieten.
Es kommt eigentlich viel zu spät, weil es das ja schon so lange gibt und dann in anderen Ländern auch schon länger gibt. Und deswegen bin ich sehr froh, dass es jetzt endlich hier in Deutschland kommt.
Ja, bei dieser bisher unsichtbaren Erkrankung echt ein wichtiger Schritt.
Safe, der aber auch nur funktionieren kann, wenn sich Fachkräfte mit den Leitlinien auseinandersetzen.
Ich möchte jetzt natürlich noch wissen, schafft es Alia, ihre Angst zu überwinden und Spinat und Bananen zu essen?
Genau, also wir sind dann wieder am Esstisch mit jeweils einem Teller Fischstäbchen, Kartoffelbrei und Spinat vor uns. Und im Vergleich zu meiner Spinatportion wirkt Alias eher klein.
Also auf der einen Seite habe ich halt total Hunger gerade und auf der anderen Seite bin ich auch so nervös noch, dass ich schon fast wieder nichts runterkriege, so als würde mein Hals hinten zumachen. So ein bisschen wie, als würde ich gleich eine Präsentation halten und kriege halt einfach vorher nichts runter.
Und ich sitze ja neben Alia und beobachte erstmal, wie sie mit ihrem Safe Food den Kartoffeln startet. Ihr Essen darf sich nämlich gar nicht vermischen. Und dann heißt es...
Aber ich wäre auch bereit, den jetzt zu probieren. Also falls du die Aufnahme starten möchtest, dann...
Du beobachtest jetzt, du hast so die Gabel vor dir, du beobachtest es gerade.
Ich darf jetzt nicht zu lang zögern quasi, sonst reite ich mich zu sehr rein. Es schmeckt grün. Es schmeckt irgendwie komisch.
Boah, ich fühle gerade richtig mit dir mit. Also ich habe selber so ein bisschen Gänsehaut, weil man merkt, wie krass das eigentlich für sie ist.
Ja, ich konnte das in dem Moment noch gar nicht so richtig raffen, ehrlich gesagt.
Gleichzeitig halt mir so während dieser Experience die ganze Zeit immer so Worte aus meiner Kindheit auch so in den Ohren, wenn mir etwas zu probieren aufgezwungen worden ist und ich dann auch immer nur so ein mini bisschen von einer Löffelspitze quasi getestet habe und dann quasi angemacht worden bin, warum ich denn nicht den ganzen Löffel in den Mund nehme.
Du weißt aber auf jeden Fall, du musst es jetzt nicht weiter probieren. Ich finde das krass, dass du trotzdem das gerade probiert hast, das so zu mischen und ein Stück zu nehmen. Das ist wirklich richtig krass von dir.
Danke.
Also man hört, finde ich, auch wirklich, dass sie so voll am Kämpfen war und schon ja wirklich fast vorm Weinen war.
Voll und gleichzeitig auch hoffentlich ein bisschen stolz auf sich ist, dass sie das gemacht hat, weil das ist schon heftig, richtig, richtig cool. Wie hast du Alia in dem Moment wahrgenommen?
Also natürlich super gestresst. Mhm. Ich habe ja aber auch gerade schon gesagt, ich konnte das im ersten Moment so gar nicht richtig einordnen, weil dieser Moment, wo sie den Spinat gegessen hat, für mich von außen betrachtet wirklich super schnell vorbeiging.
Ja.
Und als Alia aber ein paar Momente später selbst realisiert hat, was sie da gerade geschafft hat, wurde es richtig emotional. Und danach haben wir auch erstmal Pause gemacht.
Ja, na klar.
Und jetzt halte ich fest, danach ist nämlich was passiert, womit ich never gerechnet hätte. Nach der Pause wollte Alia noch den Bananensmoothie probieren. Paar Sekunden später haben wir uns damit so schweren Cocktailgläsern und Strohhalm zugeprostet.
Salut.
Salut.
Cheers.
Cheers. Oh, ist sehr dickflüssig.
Und sehr beerig. Schmeckt ein bisschen sauer.
Ich finde, hier klingt sie für mich gerade auf den Ohren nicht mehr so gestresst wie eben noch beim Spinat, oder?
Ja, ich glaube, das war so der Moment, in dem sie gecheckt hat, ich habe es geschafft.
Ja.
Und das hat ihr halt mega viel bedeutet, das habe ich gemerkt.
Ich glaube, das wird so mein inneres Kind auch irgendwo ein bisschen beruhigen, dass ich dann doch ein Stück normaler geworden bin.
Ach Mann, das ist doch so oft der springende Punkt, oder? Dass wir irgendwie alle immer Angst haben, nicht normal zu sein. Ich finde, ihre Geschichte verdeutlicht einfach, wie wichtig es ist, Betroffene ernst zu nehmen und sie nicht zu verurteilen oder noch schlimmer, unter Druck zu setzen.
Stimme ich dir komplett zu. Alia hat mir aber auch nochmal gezeigt, dass das gar nicht so selbstverständlich ist. Also auch so die Möglichkeit zu haben, so frei entscheiden zu können, Produkte zu wechseln und einfach auszusuchen im Lebensmittelladen, worauf man Bock hat.
Stimmt, ja.
Gleichzeitig zeigt mir ihre Geschichte aber auch, dass AFID keine Einbahnstraße ist und dass man mit einem supportive Umfeld und kleinen kontrollierten Schritten langfristig echt einiges ändern kann. Und ich glaube, das wollte mir Alia auch unbedingt zeigen.
An alle Betroffenen da draußen, dass diese Erkrankung einen nicht definiert. Ich möchte nicht absprechen, dass sie einen maßgeblich einschränkt im Alltag. Aber es ist nicht unmöglich, dagegen anzugehen, sich zu überwinden, sich mit anderen auszutauschen, sich Hilfe zu suchen. Das habe ich für mich heute auch nochmal erkannt.
Und obwohl AFID noch so unbekannt ist und es noch keine konkreten Therapien für die breite Masse gibt, es gibt Veränderungen.
Zum Beispiel dank Jessica, nicht nur durch ihre Arbeit in ihrem Verein, sondern auch als Hilfe bei der Entwicklung der offiziellen Leitlinien für AFID.
Auf jeden Fall macht es Hoffnung, dass daran gerade gearbeitet wird, weil Betroffene mehr Hilfe erfahren werden, wenn sie Ärzte oder Therapeuten aufsuchen werden und ernst genommen werden.
Und diese neuen Leitlinien können übrigens schon diesen Herbst kommen.
Ja, und das ist halt mega wichtig für alle Betroffenen, ne? Mir hat es auch nochmal gezeigt, wie ich als Umfeld von möglichen Betroffenen von AFID umgehen kann. Zum Beispiel einfach Geduld haben, Mitgefühl zeigen, vor allem niemanden zum Essen zwingen und vielleicht Safe Food organisieren.
Ja, und ich glaube, es gibt da einen guten Satz von Alia, der mir besonders hängen geblieben ist.
Ja, jeder sollte am Ende des Tages vielleicht ein bisschen mehr auf seinem eigenen Teller bleiben.
Und das vielleicht nicht nur beim Essen, sondern im Allgemeinen, ne? Hey, danke Leon. Ich fand die Geschichte von Alia und Jessica krass, spannend und auch mega beeindruckend.
Same. Hat mich voll gefreut, dass ich sie dir erzählen konnte.
Vielen Dank auch euch fürs Zuhören. Das hier ist der Y-Kollektiv-Podcast. In der ARD Sounds App findet ihr noch viel mehr von uns. Abonniert am besten diesen Kanal, dann verpasst ihr auch nichts. Und wenn euch diese Geschichte gefallen hat, dann gebt uns doch eine Bewertung, weil das, Leute, hilft uns wirklich sehr. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann empfehle ich euch noch diesen Podcast hier.
Hey.
Hallöchen.
Hi.
Schön, dass ihr dabei seid.
Die Lösung ist wieder da. Und wir sind jetzt vier.
Im Psychologie-Podcast des Bayerischen Rundfunks wechseln sich zwei Teams dabei ab, jede Woche über die kleinen und die großen psychischen Probleme des Alltags zu sprechen. Host Verena Fiebiger, Psychotherapeutin Nike Hilber.
Host Sophia Seiler und Psychotherapeut Sina Hagiri. Wir bringen Ordnung in euer Gefühlschaos, gerade dann, wenn sich das Leben schwer anfühlt.
Ich erinnere mich an so viele Abende und Nächte, in denen ich nicht eingeschlafen bin, sondern ich liege im Bett und ich bin gefühlt beim Einschlafen schon scheiß gebadet, weil dieser Gedanke von, es könnte jetzt ein ganzes Leben so weiterlaufen, der war einfach so krass zermürbend und ich hatte keinerlei Hoffnung.
Freut euch auf neue Folgen von Die Lösung. Wann ist es höchste Zeit für Paartherapie? Was fehlt, wenn wir Religionen hinter uns lassen? Warum steckt Konsum so tief in uns drin?
Was ist das mit dieser weiblichen Wut?
Wie können uns unangenehme Gefühle durchs Leben helfen? Was hat ein übertriebener Fokus aufs Aussehen mit Kontrolle zu tun? Und warum kann psychische Aufklärung auch Schaden anrichten?
Wir sprechen anhand echter Fälle fachlich fundiert über die großen und kleinen psychischen Probleme des Alltags.
Die Lösung findet ihr in ARD Sounds und überall, wo es Podcasts gibt.
Wir freuen uns auf euch. Und wie immer gilt,
es gibt nicht die Lösung,
aber jeder Schritt zählt.
Diese Podcast-Folge des Y-Kollektivs wurde produziert von Radio Bremen. Reporter dieser Folge, Leon Hüttel. Moderiert von mir, Annika Fricker. Redaktion, Pamina Rosenthal. Produktion, Philipp Stemmer.